Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure An'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jassa und Jonas und Lot. Sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder. Wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Website pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen ERIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Website anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Website pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 12. November 2022, gleich dem 21. Orban 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Danach geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Ballistische Rakete Forteh 110«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister: Europäer ziehen nationalen Interessen ihres Landes parteipolitische Ziele vor. Russische Handelsdelegation reist in den Iran. Freilassung von 16 in Tansania inhaftierten iranischen Seeleuten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister: Europäer ziehen nationalen Interessen ihres Landes parteipolitische Ziele vor. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran hat die unkonstruktive Haltung einiger europäischer Länder gegenüber den jüngsten Protesten und Unruhen im Iran kritisiert und ihnen vorgeworfen, parteipolitische Ziele über die nationalen Interessen ihres Landes zu stellen. In einem Telefongespräch mit seinem spanischen Amtskollegen José Manuel Bueno am Freitagabend verwies Hossein Amir Abdullahian, Außenminister der Islamischen Republik Iran, auf die alten iranisch-spanischen Beziehungen, sprach sich für den Ausbau dieser Beziehungen aus und kritisierte zugleich die Reaktionen gewisser europäischer Verantwortungsträger auf die jüngsten Proteste im Iran und erklärte, manche europäische Verantwortungsträger messen den parteipolitischen Zielen mehr Bedeutung bei als den nationalen Interessen ihres Landes. Laut Amir Abdullahian begrüßt Teheran die Zusammenarbeit mit den europäischen Ländern. Er erklärte, die europäischen Länder, insbesondere die drei Länder Deutschland, Frankreich und England, konnten das seit 2015 völkerrechtlich verpflichtende Atomabkommen nach dem Ausstieg der USA nicht einmal umsetzen. Der spanische Außenminister José Manuel Bueno nannte die Beziehungen im Land historisch und bat um Hilfe bei der Freilassung von zwei bei den jüngsten Unruhen im Iran festgenommenen spanischen Bürgern. Amir Abdullahian telefonierte gestern auch mit dem schwedischen Außenminister Tobias Billström. Irans Außenminister gratulierte zunächst Billström zu seiner Ernennung zum neuen schwedischen Außenminister, wies auf die guten Beziehungen sowie alte Zusammenarbeit zwischen Teheran und Stockholm hin und sprach sich für die Stärkung der bilateralen Beziehungen mit klarem Blick in die Zukunft und mit dem Pragmatismus der beiden Regierungen aus. In einem weiteren Telefonat mit seinem bulgarischen Amtskollegen Nikolai Milkov, ebenfalls am Freitag, äußerte sich der Außenminister der Islamischen Republik Iran zu dem russisch-ukrainischen Konflikt sowie zu den erhobenen Vorwürfen gegen Teheran in diesem Krieg und unterstrich, die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats verbietet Teheran kein Waffengeschäft, aber wir bekräftigen, dass wir Russland keine Waffen zum Einsatz im Ukraine-Krieg geliefert haben. Amir Abdullahian erklärte, unsere Position ist gegen die Ausweitung der NATO in der Region und gegen den Krieg in der Ukraine und wir arbeiten an einem Waffenstillstand im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Russische Handelsdelegation reist in den Iran. Qasem Jalali, der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Russland, hat am Freitag die bevorstehende Reise einer großen russischen Geschäftsdelegation, bestehend aus verschiedenen Produktions- und Handelsunternehmen sowie Handels- und Industriekammern der russischen Republiken und Provinzen in den Iran angekündigt. Dazu teilte der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Moskau weiter mit, diese aus mehr als 100 russischen Wirtschaftsaktivisten bestehende Delegation unter der Leitung des Präsidenten der Industrie- und Handelskammer der Russischen Föderation, Sergei Katerin, wird bald in den Iran reisen. Die russische Wirtschaftsdelegation soll während ihrer Iran-Reise neben einem Treffen mit Gholam Hussein Shafii, dem Präsidenten der Handelsindustrie, Bergbau- und Landwirtschaftskammer des Iran, auch eine Reihe von iranischen Regierungsvertretern sowie Geschäftsleuten aus den Wirtschafts- und Handelsbereichen treffen, sowie den bilateralen Sitzungen mit Gewerkschaftsvertretern aus verschiedenen Industrie- und Handelsbereichen des Iran teilnehmen. Neben Teheran wird die Delegation der russischen Handelskammer während ihrer Reise in den Iran auch die Provinzen Isfahan und Gilan besuchen. Dort sollen die russischen Geschäftsleute bei Treffen mit ihren Handelspartnern die Möglichkeiten des Ausbaus der bilateralen Zusammenarbeit auf den jeweiligen Sektoren ausloten. Freilassung von 16 in Tansania inhaftierten iranischen Seeleuten. 16 in Tansania inhaftierte iranische Seeleute sind nach Angaben des Leiters der Vertretung des iranischen Außenministeriums in der Freihandelszone von Chobahar in der ostiranischen Provinz Sistan und Baluchistan freigelassen worden. Dazu teilte der Leiter der Vertretung des iranischen Außenministeriums in der Freihandelszone von Chobahar am heutigen Samstag mit, 16 inhaftierte Seeleute aus Sistan und Baluchistan wurden dank der Bemühungen und der Nachsorge des Außenministeriums und der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Dar es Salaam in Tansania freigelassen und sind heute Morgen heimgekehrt. Er fügte hinzu, die freigelassenen Seeleute und ihr Lastkahn wurden vor etwa 10 Jahren im Indischen Ozean festgenommen und befanden sich bis jetzt unter verschiedenen Anklagepunkten in der Stadt Dar es Salaam im Gefängnis. Der Leiter der Vertretung des iranischen Außenministeriums in der Freihandelszone von Chobahar erklärte, um zur Lösung der Probleme seiner Landsleute im Ausland beizutragen, hat der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, bei seiner kürzlichen Reise nach Dar es Salaam die Spitzenbeamten Tansanias zu dieser Frage konsultiert und die Grundlage für die baldige Freilassung dieser Personen geschaffen. USA und EU-Trio bereiten Resolution gegen Iran bei nächster Sitzung des IAEA-Gouverneursrats vor. Die USA und das EU-Trio wollen bei der nächsten Sitzung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergieagentur eine Resolution gegen Iran einbringen. Der Entwurf dieser Resolution wurde am Freitag an andere Mitgliedsländer des Gouverneursrates versandt. Am Mittwoch beginnt die vierteljährliche IAEA-Sitzung. In dem Resolutionsentwurf wird unterstrichen, die Bereitstellung von Erklärungen des Iran zu den mutmaßlichen Uranpartikeln an 3 nicht deklarierten Standorten sei obligatorisch und notwendig. Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur, erklärte am Donnerstag, er habe mit Teheran keine greifbaren Ergebnisse erzielt. Die USA und das EU-Trio werfen Teheran in einer Erklärung vor, die diplomatische Chance nicht zu ergreifen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Donnerstag, die Islamische Republik Iran habe dem Besuch der Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde zugestimmt. Die Islamische Republik Iran widerlegt die Behauptung, indem sie erklärt, dass die IAEA in rund 15 separaten Berichten bestätigt habe, dass Teheran seine Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan eingehalten habe. Opposition und Teil der Bevölkerung boykottieren Wahlen in Bahrain. Die Opposition und ein Teil der Bevölkerung haben die Wahlen zum Parlament und zu den Städteräten boykottiert. Um die 40 Sitze des Unterhauses bewarben sich mehr als 330 Kandidaten, darunter 73 Frauen. Diese Wahl findet in 55 Wahllokalen statt. Bahrains wichtigste Oppositionsgruppe, die Nationale Islamische Gesellschaft Al-Wefaq, hat bereits zum Boykott der bevorstehenden Parlamentswahlen im Land aufgerufen. Bahrain wird seit 1999 von König Hamad bin Isa al-Khalifa regiert. Das Unterhaus berät über Gesetzentwürfe des Königs, kann sie aber lediglich abnicken. Die Regierung von Bahrain hat Oppositionsgruppen und Parteien aufgelöst und verhindert, dass oppositionelle und unabhängige Persönlichkeiten an den Wahlen teilnehmen. Die Menschen in Bahrain haben auch den Boykott von Wahlen und ihre Solidarität mit den politischen Gefangenen dieses Landes unterstrichen. Bahrains prominentester schiitischer Geistlicher Großayatollah Sheikh Isa Qasem hatte zu einem Boykott der bevorstehenden Parlamentswahlen des Landes aufgerufen und erklärt, die Scheinwahlen solle die Demokratie im Königreich am Persischen Golf abschlachten, da das regierende Al-Khalifa-Regime hartnäckig gegen abweichende Meinungen vorgeht. Wahlen in Bahrain sollen nur die Tyrannei stärken und die Menschen spielen dem herrschenden Regime in die Hände und werden wie Spielzeuge behandelt, twitterte der prominente schiitische Geistliche am 2. November. Alle russische Truppen aus Cherson abgezogen. Russland hat nach eigenen Angaben alle seine Truppen aus der Stadt Cherson in der Südukraine abgezogen. Alle russischen Streitkräfte und Ausrüstungen wurden an das Ostufer des Dnieper in der südlichen ukrainischen Region Cherson verlegt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Während des Rückzugs aus der strategischen Stadt Cherson habe es keine Verluste an Personal oder Ausrüstung gegeben, fügte das russische Verteidigungsministerium hinzu. In einer Erklärung am Donnerstag gab das russische Militär bekannt, dass es begonnen habe, sich aus Cherson zurückzuziehen, um unnötige Verluste an Menschenleben sowohl unter den Streitkräften als auch unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Russlands Befehlshaber in der Ukraine, Sergei Surovikin, sagte Verteidigungsminister Sergei Shoigu am Mittwoch, dass etwa 115.000 Menschen vom Westufer des Dnipro einschließlich der Stadt Cherson vertrieben worden seien. Kiew hat den Schritt bereits als illegale Abschiebung verurteilt. Der Rückzug gilt als großer Rückschlag für die russische Armee nach dem Referendum im September über die Annexion von Cherson. Drei weitere ukrainische Regionen, Luhansk, Donetsk und Saporischschja, schlossen sich nach ähnlichen Referenden im selben Monat ebenfalls Russland an. Russland hat am 24. Februar die sogenannte militärische Spezialoperation in der Ukraine begonnen, mit dem erklärten Ziel, das Land zu entmilitarisieren und entnazifizieren. Seit Beginn der Operation haben die USA und ihre europäischen Verbündeten eine Reihe von Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt und gleichzeitig große Lieferungen schwerer Waffen nach Kiew geschickt. Russland ordnet Einreiseverbot für rund 200 US-Staatsbürger an. Russland hat rund 200 US-Bürgern die Einreise in sein Hoheitsgebiet verboten. Wie das russische Außenministerium in einer am Freitagabend abgegebenen Erklärung dazu mitteilte, sind von dieser Maßnahme auch drei Geschwister von Präsident Joe Biden sowie dessen Pressesprecherin betroffen. Das russische Außenministerium bezeichnet die Maßnahme als Reaktion auf US-Sanktionen. Die Strafmaßnahmen der Russischen Föderation betreffen auch manche Kongressmitglieder, ihre Verwandten sowie Geschäftsführer von US-Unternehmen und Vertreter der amerikanischen Zivilgesellschaft. In dieser Erklärung hieß es dazu abschließend, den Persönlichkeiten, die auf die Sanktionsliste stehen, ist es für immer verboten, das Territorium dieses Landes zu betreten. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben westliche Länder, insbesondere die USA, alle Anstrengungen unternommen, um Moskau in der internationalen Gemeinschaft zu isolieren, indem sie alle Arten von Druck und Sanktionen gegen dieses Land anwenden. Russland reagierte mit Gegenmaßnahmen. Deutschland steigt aus dem Energiecharta-Vertrag aus. Angaben des deutschen Wirtschaftsministeriums zufolge wird Deutschland nach jahrelangen Protesten von Klimaschützer gegen den Energiecharta-Vertrag und zwei Jahren erfolgsloser Verhandlungen über dessen Reform aus dem Anti-Klima-Abkommen ECT aussteigen. Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, teilte am Freitagabend dazu mit: Wir richten unsere Handelspolitik konsequent am Klimaschutz aus, deshalb steigen wir aus dem Energiecharta-Vertrag aus. Das 1998 in Kraft getretene Abkommen soll Investitionen in Energieprojekte schützen und steht bei Umweltorganisationen schon länger in der Kritik. Mit diesem Schritt schließt sich Deutschland, Frankreich und den Niederlanden an, die zuvor aus dem ECT ausgestiegen sind. Italien stieg bereits 2016 aus dem ECT aus. Brandner fügte hinzu, diese Aktion ist auch ein wichtiger Hinweis auf die Klimakonferenz der Vereinten Nationen. ECT-Kritiker begründen die Ausstiegsforderung damit, dass der Energiecharta-Vertrag die Energiewende blockiere, wirksamen Klimaschutz behindere und Deutschland Milliarden an Steuergeldern kosten könne. Hingegen treten die EU-Kommission und einige Mitgliedstaaten dafür ein, die wenigen Verbesserungen nicht zu gefährden und deshalb dem Ergebnis der Modernisierungsverhandlungen zuzustimmen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 7 Grad, Mashhad 12 Grad, Esfahan 11 Grad, Shiraz 14 Grad und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt. Zunächst hören Sie eine Geschichte aus dem Masnavi von Maulana. Ein König war ein großer Freund der Malkunst und hat viele Künstler aus verschiedenen Ländern an seinem Hof eingestellt. Die hatten die Wände in seinem Palast wunderschön bemalt. Eines Tages stritten die chinesischen und die römischen Malkünstler darüber, wer der Beste von ihnen sei. Da erklärte ihnen der König, er werde sie auf die Probe stellen. Der König stellte den Chinesen und Römern ein Bauwerk zur Verfügung und ordnete an, dass die Künstler aus China und dem Römischen Reich zwei gegenüberliegende Wände in dem Saal des Palastes bemalen sollen. In der Mitte des Saales wurde ein großer Vorhang angebracht, der bis zum Schluss verschlossen blieb, damit die beiden Künstlergruppen nicht sehen konnten, was die jeweils andere Gruppe gemalt hat. Die Chinesen ließen sich vom Königshofe viele Farbtöpfe geben und machten sich ans Werk, aber die Römer erklärten, dass sie keinerlei Farbe für ihr Gemälde bräuchten. Der Vorhang wurde zugezogen und die beiden Seiten machten sich die Künstler ans Werk. Die Chinesen belustigten sich über die Römer. So etwas, ein Gemälde ohne Farbe. Diese Römer sind doch nicht mehr ganz richtig im Kopf. Es ist doch klar, wer zum Schluss gewinnen wird. Nach einigen Wochen hatten die Chinesen ihr Gemälde fertig. Der Schah kam, um ihr Wandgemälde zu sehen. Es war betäubend schön. Der König sagte: Ihr Chinesen, euer Gemälde ist unendlich schön, aber ich kann noch nicht sagen, ob es das Beste ist. Erst muss ich noch das Werk der Römer sehen. Der Vorhang wurde beiseite gezogen. Da tat der König vor Erstaunen einen Schritt zurück und selbst den Chinesen blieb der Mund offen. Der König ging mit Bravo-Rufe auf den Lippen näher an das Werk der Römer heran, und den Chinesen stieg die Schamröte ins Gesicht, denn sie hatten begriffen, dass die Römer gesiegt hatten, und dies ohne einen Tropfen Farbe. Die Römer hatten nämlich nicht die Wand, die aus Felsgestein bestand, bemalt, sondern sie hatten sie so blank geschliffen, dass sich das Bild der Chinesen auf zauberhafte Weise in dem blank geschliffenen Gestein spiegelte. Soweit die Geschichte von Maulana. Das Sprichwort, das wir heute behandeln wollen, lautet Azmost Kebarmost. In einem Land war es Sitte, dass man nach dem Tod des Königs einen Falken hochfliegen ließ und derjenige neuer König werden sollte, auf dessen Schulter er sich niederließ. Als eines Tages auf diese Weise wieder ein neuer König bestimmt werden sollte, setzte sich der Falke auf die Schulter eines hässlichen jungen Kerls namens Nebukadnezar. Der war ohne Eltern aufgewachsen und mit Wolfsmilch großgezogen worden. Er hatte ein düsteres Gesicht und keiner mochte ihn. Da riefen die Weisen aus dem Volke: Nein, er darf nicht König werden. Warum eigentlich lassen wir einen Jagdfalken über uns entscheiden und beraten nicht selber darüber, wer König sein soll? Aber die anderen hörten nicht auf sie. Sie kleideten Nebukadnezar in die Königsrobe und führten ihn zum Thron. Nebukadnezar war ein grausamer Herrscher. Er zog mit seinem Heer durch das Land und richtete viel Unheil an. Die Menschen waren bald diesen Tyrannen leid, aber keiner wagte, gegen ihn aufzubegehren. Wenn er in eine Stadt kam, ließ er als erstes die Ältesten zusammenrufen und sagte ihnen: Ihr wisst, wer ich bin. Nun sagt mir, von wem kommt das Unheil, das euch geschickt wird? Von Gott oder von mir? Bin ich ein Unterdrücker, der die Menschen tötet und ausplündert, oder ist es Gott, der euch dieses Unglück schickt? Wenn dann die Weisen sagten: Gott begeht kein Unrecht, du bist es, der Unrecht begeht, dann war es um sie geschehen. Sagten sie aber: Du bist kein Tyrann, das Unrecht kommt von Gott, dann tötete er sie unter dem Vorwand: Ihr habt gesagt, Gott tut Unrecht, also habt ihr den Tod verdient. Es sprach sich herum, welche Fragen Nebukadnezar stellt, und die Leute erkannten, dass es ihm nur ums Töten geht. Der Tyrann zog mit seinem Heer von einer Stadt zur anderen, bis er die westiranische Stadt Hamadan, das damals Hakmatana hieß, angreifen wollte. Die Menschen in Hakmatana berieten miteinander darüber, wie sie die Fragen des Eroberers beantworten sollen, um zu verhindern, dass er unter ihnen ein Blutbad anrichtet. Sie überlegten ergebnislos hin und her, bis ein junger Mann vortrat und sagte: Ich glaube, ich werde ihm eine gute Antwort geben können. Gebt mir ein Kamel und eine weiße Ziege. Ich will ihn vor seinem Angriff auf unsere Stadt aufsuchen. Vielleicht kann ich unsere Stadt retten. Und wenn meine Antwort Nebukadnezar nicht zufrieden stellt, werde ich der Erste sein, den er tötet. Der Ältestenrat willigte ein. Es schien keinen anderen Ausweg zu geben. Der Jüngling zog mit einem Kamel und einer Ziege zum Stadttor. Das Heer des Nebukadnezar stand bereits vor der Stadt. Da rief ihnen der junge Bursche zu: Die Menschen in der Stadt haben auf eurem Befehl den Göttern unter ihnen und ihren weißbärtigen Weisen zu euch geschickt, damit diese auf eure Fragen antworten. Da fragte Nebukadnezar: Was sagst du da? Ich sehe keinen Größten und keinen Weisen mit weißem Bart. Der Jüngling antwortete: Wir haben lange gesucht, aber keinen Großen und keinen Weisen mit weißem Bart gefunden, außer diesem Kamel und diesem weißen Ziegenbock. Sie sind gekommen, um euch zu antworten, aber weil ihr deren Sprache nicht versteht, bin ich als Übersetzer mitgekommen. Nebukadnezar schrie wütend: Verspottest du mich? Ich werde eurer Stadt dem Erdboden gleich machen. Der Jüngling: Es dürfte doch keine Rolle für euch spielen. Fragt doch nur. Danach könnt ihr mit unserer Stadt machen, was ihr wollt. Nebukadnezar sagte spöttisch: Gut, dann fragt die beiden, bin ich ein Tyrann oder ist Gott einer? Der Jüngling wandte sich mit eigenartigen Lauten an das Kamel und die Ziege und hielt dann sein Ohr vor deren Maul, als ob er sich deren Antwort anhöre. Nebukadnezar musste lachen und rief dann: Nun, was sagen denn die größten Persönlichkeiten eurer Stadt und der älteste Weise? Der Jüngling: Majestät, der Größe und der Älteste unserer Stadt sagen, weder ihr seid ein Tyrann noch Gott, wir selber sind Tyrannen, dass uns dieses Unheil widerfährt. Nebukadnezar war völlig verblüfft. Was meinen die denn damit? Erkläre es mir. Da sagte der Junge: Seine Ehrwürden, das Kamel und der Ziegenbock sagen, Asmost, Gebarmost. Wörtlich: Was uns geschieht, kommt von uns selber. Wir sind selber schuld, wenn wir, anstatt unser Schicksal einem Jagdfalken zu überlassen, uns bei der Wahl des Königs auf unseren eigenen Verstand gestützt hätten, dann würde es uns jetzt nicht so übel ergehen. Nebukadnezar begriff, dass er mit den Leuten in Hakmatana nicht wie mit anderen verfahren kann und verzichtete auf einen Angriff. Das Sprichwort »Was uns geschieht, kommt von uns selber«, verwendet man, wenn man sagen will, dass alle guten und schlechten Ereignisse mit unserem eigenen Verhalten zu tun haben.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie nun unser Musikstück unter dem Titel Maksat, übersetzt Ziel, gesungen von Amir Kerami. Viel Spaß!
می‌پرسم کدوم مقصد سرانجام من و توست، از تو می‌پرسم کدوم آینه فرجام من و توست، از تو می‌پرسم چه آسون شب گریه بی‌ثمر شد، از تو می‌پرسم چرا
پای رسیدن در بدر شد. کدوم آینده دیروز منو برد به جاش امروز بیترمان آمون تو دستای کدوم سردای تاری شرابه روشن شبهای من بود. از تو میپرسم فقط از تو گل ناز، از تو میپرسم هزار بار میپرسم اتفاق، از تو میپرسم که تو جنس بهاری توی پاییزی این راه بیقراری. میرم از حادثه بیرون، میرم از خواب پریشون، پای رفتن نمیمونه جلو از جاده نترسون. سرانجام من و توست، از تو میپرسم کدوم آینه ارجام من و توست، از تو میپرسم چه آسون شب گریه بی سمر شد، از تو میپرسم چرا پای رسیدن در بدر شد. کدوم آینده دیروز منو برد به جاش امروز بی پروان آبود تو دستای کدوم فردای تاریک چراغ روشن شبهای
Meine Damen und Herren, Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit unserem Beitrag unter dem Titel Ballistische Rakete Forte-110.
Der Bau und die Entwicklung von Feststoffraketen geht auf die Zeit des aufgezwungenen Krieges zurück. Eine der wichtigsten Raketen, die während des Krieges entwickelt wurden, wurde vom Sepah-Ministerium, heute Verteidigungsministerium, gebaut. Verantwortlich dafür war Märtyrer Mohandes Islami. Er baute eine Rakete mit einer Reichweite von 170 Kilometern und einem schwereren Sprengkopf als Iran 130 und Orab Eagle. Diese Rakete wurde in den letzten Monaten des aufgezwungenen Krieges getestet. Ihre Wirkung auf die feindliche Front war interessant. Aber die wichtigsten Auswirkungen dieser Rakete, die später Zalzal genannt wurde, wurden etwas mehr als ein Jahrzehnt später bekannt gegeben. Nach dem auferlegten Krieg ging die Entwicklung von Raketen Nas Ard und Zalzal weiter, die in Bezug auf die Reichweite, die Art, den Treibstoff und andere Eigenschaften eine bunte Familie bildeten, die von verschiedenen Einheiten der Revolutionsgarde und der Armee der Islamischen Republik Iran eingesetzt wurden. Die Entwicklung. Irans berühmteste taktische Kurzstreckenrakete namens Fateh 110 wurde durch umfangreiche Modifikationen an der Zalzal-Rakete hergestellt. Die Kombination des Körpers und des Triebwerks der Rakete Zalzal und das Lenksystem einer anderen Rakete namens Tondar 69 Boden-Boden-Modell der chinesischen Luftverteidigungsrakete HQ-2 führte zum Bau einer Rakete mit einer Reichweite von mehr als 200 Kilometer, allerdings mit der Fähigkeit, bis zum Ende des Weges zu führen. Dies würde den Einsatzwert von Fateh 110 im Vergleich zu Zalzal vervielfachen. Mehr als 5 Millionen Arbeitsstunden für Forschung, Design, Simulation, Fertigung und Tests wurden von mehreren Industrien des Verteidigungsministeriums, führenden Industrieuniversitäten des Landes und einigen anderen Forschungs- und Industriesektoren geleistet, um eine Rakete mit guter und zuverlässiger Genauigkeit sowie mit der einheimischen Konstruktion des erwähnten Leitsystems und der Kombination mit dem Raketentreibstoff zu erhalten, die in der Lage ist, bis zum Ende des Weges zu lenken. Fateh 110 wurde gebaut, um die Zalzal-Rakete zu ersetzen. Innovation. 2002 trat der Iran praktisch in den Club der Länder mit Festbrennstoffraketen ein, indem er eine neue Rakete testete. Fateh 110 hieß die Rakete, die von der Luft- und Raumfahrtindustrie des Ministeriums für Verteidigung und Streitkräfteunterstützung gebaut wurde und den islamischen Iran in ein neues Feld der Raketenproduktion brachte. Die Fateh 110, Eroberer 110, ist eine mobile, taktische, ballistische Kurzstreckenrakete aus iranischer Produktion. Es gibt zahlreiche Weiterentwicklungen dieses Modells. Nach dem achtjährigen Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren versuchte der Iran, ballistische Raketen zu entwickeln, die eine höhere Präzision als seine Nas Ard- und Zalzal-Artillerieraketen aufweisen. Aus diesen Bestrebungen ging 1995 die Entwicklung der Fateh 110 Kurzstreckenrakete hervor. Der erste Teststart erfolgte im Mai 2001. Zwei weitere Tests fanden jeweils im September 2002 und im Februar 2003 statt. Während der Militärübung Großer Prophet II im November 2006 testete der Iran die Rakete ein viertes Mal mit Erfolg. Bei einem jährlichen Manöver im Januar 2007 führten die iranischen Revolutionsgarden einen weiteren Test erfolgreich durch. Weitere Tests erfolgten im September 2007 zusammen mit Raj-1 und Shahab-3 Mittelstreckenraketen und 5 unbestätigte Tests sollen zwischen 2008 und 2012 stattgefunden haben. Die erste Generation der VT-110 befindet sich seit 2002 im Dienst bei den iranischen Revolutionsgarden. Technik. Die VT-110 ist eine mobile, feststoffgetriebene Kurzstreckenrakete, die auf der Salsal-2-Artillerierakete basiert. Im Gegensatz zu den Raketen des Typs Salsal verfügen alle VT-110-Varianten über aerodynamische Steuerflächen und Lenksysteme, besitzen aber kein System für einen aktiven Brennschluss, Schubterminierung. Sie ist 8,8 Meter lang, hat einen Durchmesser von 610 mm, einen 448 Kilogramm schweren Gefechtskopf, ein Gesamtgewicht von 3320 Kilogramm und eine Einsatzreichweite von 200 bis 300 Kilometer. Verschiedene Typen. Die erste Generation des VT-110 wurde im September 2002 fluggetestet und begann kurz darauf mit der Massenproduktion. Die anfängliche Reichweite des Flugkörpers betrug 200 Kilometer und im September 2004 erhöhte die zweite Generation des VT-110 die Reichweite auf 250 Kilometer. Die dritte Generation der Rakete, die 2010 vorgestellt wurde, erhöhte die Reichweite auf 300 Kilometer und die vierte Generation 2012 verbesserte die Genauigkeit. Im Jahr 2010 wurde der VT-110 der dritten Generation vom Iran getestet. Der ehemalige iranische Verteidigungsminister Ahmad Wahidi erklärte, dass Genauigkeit, Reichweite, Reaktionszeit und Speicherkapazität in verschiedenen Teilen des Landes erhöht werden. 2012 wurde die vierte Generation der ballistischen Rakete VT-110 mit gemischtem Festbrennstoff vorgestellt, die eine größere Reichweite als die vorherigen Typen hat. Die Verbesserung der Reichweite dieser Rakete auf mehr als 300 Kilometer und das Zielen bei allen Wetterbedingungen sind zwei wichtige Komponenten der VT-110 der vierten Generation. VT-313. Bei der VT-313 handelt es sich um eine verbesserte Variante der VT-110. Anders als bei der VT-110 besteht der Raketenkörper der VT-313 aus Kompositwerkstoffen. Darüber hinaus wird diese Variante mit einem Komposittreibstoff angetrieben und die Steuersektion dieser Rakete fällt im Vergleich zu ihren Vorgängern größer aus, was auf die Verwendung verbesserter Lenksysteme schließen lässt. Neben einem verbesserten Trägheitsnavigationssystem INS und einem Satellitennavigationssystem GPS könnte auch eine terminale Lenkung verwendet worden sein. Dadurch kann eine höhere Präzision erreicht werden. Die Reichweite der VT-313 liegt bei ca. 500 Kilometer und ist somit 300 Kilometer größer als die Reichweite ihrer Vorgänger. Gründe für die erweiterte Reichweite könnten das geringere Gewicht durch die Verwendung leichterer Materialien und des kleineren Sprengkopfs sein oder aber verbesserte aerodynamische Flugeigenschaften, verursacht durch das effizientere Antriebssystem. Die hinteren Finnen oder Flossen der VT-313 unterscheiden sich von denen der VT-110-Varianten.
Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück, Waqfe Parandeha, was so viel bedeutet wie Für die Vögel, vorgetragen von Qasem Afshar. Viel Spaß! Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.